Eigentlich schon wichtige Gedanken, die wir heute Morgen gehört haben, über das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben. Ich denke, das ist eigentlich unser Wunsch. Und auch solche Veranstaltungen wie auch diese Jugendbibeltage ist dadurch der allgemeine Wunsch zum Herrn, dass diese Tage uns dazu prägen und uns verhelfen möchten, wirklich dem Herrn wohlgefallen zu werden oder zu sein. Und so verfließt eine Stunde nach der anderen, in der wir eigentlich mehr oder weniger immer wieder etwas dazulernen, und zwar wie wir Gott wohlgefälliger werden können. Und so soll auch mit der Hilfe des Herrn diese Stunde dazu wieder dienen, dass wir auch hier in dieser Stunde lernen, was dem Herrn wohlgefällig ist für unser Leben. Für den Anfang lasst uns vielleicht unsere Bibeln aufschlagen und eine Schriftstelle aus Epheserbrief lesen, aus dem 5. Kapitel, und zwar von dem 6. Vers lesen wir abwärts. Epheser 5 ab dem 6. Vers. Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr waret weilend Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Gott erleuchten. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, und kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Während heute Morgen Eugen die Ansprache hielt, dachte ich an einen Gedanken. Und zwar an diesen: Wie viel Verlust wird dem Teufel einfahren durch diese Jugendbibeltage? Ich denke, uns ist das manchmal gar nicht so richtig bewusst, was hier auf dem Spiel für ihn steht. Stunde für Stunde werden uns tiefgehende Wahrheiten vor Augen gestellt, in denen wir belehrt werden, was des Herrn Wille ist und wie ein Leben geführt werden kann, wo Gottes Wohlgefallen auf uns ruht. Aber für den Teufel bedeutet es Verlust. Jedes Mal werden seine Methoden, seine Vorgehensweise, seine Absichten, seine Motive entdeckt und bloßgestellt. Welch einen Verlust muss er durch diese Tage einfahren? Wenn jeder von uns auch nur ein wenig lernt, wie wir ihn überwinden und besiegen können, was wohl ihm dann in dieser Zeit verlustig geht. Ja, Gottes Wort sagt uns, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht nach Seelen, die er verschlingen kann. Und ich hörte, dass ein Löwe sehr taktisch vorgeht, wenn er sein Opfer überfallen wird. Er sucht sich sein Opfer aus und geht irgendwo an eine Stelle und lässt einen lauten Brüller. Und das Opfer zittert vor Angst und ist ganz genau konzentriert auf die Stelle, wo er das gehört hat. Und der Löwe macht sich in der Zeit auf den Weg. Er umkreist sein Opfer und stellt sich hinten auf die Bereitschaft, es anzugreifen. Und wisst ihr, wenn dieses Opfer in die Richtung gerichtet ist, weil es von dort die Gefahr erwartet, greift es unbemerkt, ohne viel Anstrengung von hinten an. So arbeitet der Teufel. Er lässt hier oder da irgendwelche Laute von sich. Und wir sind konzentriert. Und er greift von einer ganz anderen Seite an, mit ganz anderen Methoden, um uns zu ertappen. Das ist eine taktische Vorgehensweise. Aber Gott sei Dank, in diesen Zeiten dürfen wir immer wieder erfahren, wo seine Arbeit sich verbirgt. Und Gottes Wort sagt uns, uns ist nicht unbewusst, was der Teufel im Sinn hat. Und Gott sei Dank, dass es uns offenbart wird, was er im Sinn hat, wo er uns angreifen und welche Methode er dazu verwendet. Er gebraucht verschiedene Methoden, Art und Weise, wie er vorgeht, was er tun kann und wie er sein Opfer überfallen kann. Wichtig ist ihm, dass er es irgendwie erwischt, dass er den Menschen eigentlich dazu bringt, vom Gottes Wohlgefallen abgeneigt zu werden. Wir können schon inzwischen viele taktische Vorgehensweisen, denn wir haben es eigentlich schon in diesen Tagen vielfach gelernt, seine Instrumenten, seine Art und Weise, seine, ja, Vorgehensweisen, wie er sein Opfer überfällt. Lasst uns das vielleicht so ein wenig uns ins Gedächtnis bringen. Was würden wir so sagen? Was sind die Arbeitsinstrumente, die Anwendungsmethoden des Teufels, durch die er uns in seine Schlingen bringt? Anklagen, der geht mit Anklagen auf den Mensch zu, richtig? Zweifel. Eines der grausamsten Methoden des Teufels, wie einen Mensch plagen und in diese Verzweiflung, wie er ihm maden will, um ihn irgendwie von Gott weg oder entfernt zu halten. Verblendung. Er verblendet ihn, er stellt ihm irgendwelche Sachen vor die Augen. Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Versuchungen, ja, richtig, ganz genau. Angst, Ablenkungen, das eigene Ich, richtig, das sind die Dinge, die der Teufel so erhebt. Gleichgültigkeit. Also genau, darauf wollte ich hin. Und zwar eine dieser wichtigen Methoden, also wir haben einige genannt, aber eine dieser wichtigen Methoden ist, durch andere Menschen, durch andere Mittel auf uns einzuwirken. Und wisst ihr, das ist auch der Gedanken für diese Stunde. Die Macht des bösen Einflusses. Er möchte sich dieses Instrument sehr brauchbar machen und ich denke, er geht damit sehr geschickt um und gebraucht das sehr oft, um auf uns einwirken zu können. Und zwar diesen Einfluss, den er auf uns einübt oder ausübt, um dadurch uns irgendwie Schaden zu bringen. Diese Wirkungsmethode ist eine der ziemlich erfolgreichsten Methoden, die er anwendet. Dann wisst ihr, jeder von uns und der Mensch ist so geschaffen, dass er immer unter Einfluss steht und in vielen Fällen sich sehr leicht beeinflussen lässt. Besonders auf junge Menschen wirkt er durch diese Methode ein. Denn wisst ihr, je älter man wird, desto vielleicht erfahrener wird man mit gewissen Gefahren des Lebens. Aber gerade ein Kind, das ist so unerfahren, und gerade das Kind fällt in viele Schwierigkeiten herein, wo es sich verletzt, wo es vielleicht nicht richtig umgehen kann mit den Dingen. Und so sieht der Teufel auch unser Leben, unsere geistlichen Anfänge und versucht dort drauf einzuwirken. Und wisst ihr, der Einfluss, es ist nicht nur eine Eigenschaft seiner Arbeit, es ist eine Macht, unter die er uns stellt. Und ich möchte an dieser Stelle an diese Themen von gestern ein wenig anknüpfen, wie auch Robert und auch Helmut gestern schon dieses vorgestellt haben, dass es die Macht ist, oder das sind diese wesentliche Dinge in der Welt, der Zeitgeist, der Weltgeist, und wie der Teufel damit umgeht und arbeitet. Nur heute möchten wir uns diesem Gedanken zuwenden, wie er durch den Einfluss uns persönlich erreichen möchte. Und als erstes wollen wir uns vielleicht selbst diesen Begriff der Einfluss vor Augen stellen. Das soll unser erster Betrachtungspunkt sein. Was ist eigentlich, wie würden wir erklären, was bedeutet dieser Begriff Einfluss? Naja gut, lasst uns dann vielleicht Stück für Stück vorgehen. Einfluss ist, wenn der Teufel auf uns einwirkt. Im Allgemeinen, wenn wir Einfluss im Allgemeinen sagen würden, ist es vielleicht nicht unbedingt der Teufel, der da hinten steht, aber wenn wir sagen, was ist eigentlich Einfluss? Es ist dieses Einwirken eines Fremden auf uns oder etwas Fremdes, das auf uns einwirkt. Der Zweck der Beeinflussung ist, uns von unserem Standpunkt aus zu verdrängen. Sprich, wir nehmen diese Stellung im Leben ein. Und dann werden wir durch irgendwas beeinflusst. Und wir verlassen diese Stellung und begeben uns auf einen anderen Platz. Das ist der Zweck der Beeinflussung. Vielleicht ganz simple kleine Beispiele. Wir haben einen Wohnzimmerschrank oder ein Sofa. Und dann bekommen wir eine Zeitschrift mit Werbung. Und da steht auf der ersten Seite riesengroß abgebildet ein neues Sofa. Kräftig reduziert. Von 4.000 auf 2.000 Euro. Und wir denken so nach und plötzlich stellen wir fest, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir dieses Sofa kaufen würden. Wir standen auf diesem Standpunkt, der Sofa war in Ordnung, aber der Einfluss, der auf uns einwirkte, der wirkte in uns eine neue Stellung im Leben und plötzlich sehen wir unseren Sofa als nicht mehr brauchbar oder zu schlecht und brauchen einen neuen. Es mag mit einem Handy oder iPhone oder sonst irgendwas genauso sich verhalten. Bekommen wir diese schöne Werbung, ich bin doch nicht blöd, vom Mediamarkt, und das wirkt, diese Methode ist wirklich einflussreich. Also der Zweck der Beeinflussung ist, auf uns einwirken und unsere Stellung zu verändern in unserem Leben. Es ist der Zweck, in uns diesen Wunsch zu erwecken, dieses Verlangen zu wecken, das zu wollen. Oder es ist, es gibt sich oft darum kund, unsere Denkweise zu verändern, unsere Überlegungen zu verlagern. Und es weckt in uns diese Wünsche, dorthin zu eifern, dorthin zu arbeiten, bis wir das besitzen, was uns so vor Augen gestellt worden ist. Der Einfluss zielt immer, grundsätzlich immer, auf unseren freien Willen und auf die Entscheidung in unserem Herzen. Wir sind einem freien Willen unterlegt oder ausgestattet mit einem Willen und wir entscheiden, was wir wollen und ob wir das so machen oder so, ob wir das kaufen oder so. Das entscheidet immer der Mensch. Aber die Macht des Einflusses, die appelliert an unseren freien Willen und will uns dazu bringen, so zu denken, so zu sehen, wie das vor uns oder vor unseren Augen hingestellt ist. Es korrigiert unsere Überzeugungen, unsere bisherigen Einstellungen. Und es verändert eigentlich unsere Lebensstellung. Das ist der Einfluss. Das nächste, was wir vielleicht noch anschauen sollten, ist, dass durch die Beeinflussung in uns gewisse Entscheidungen hochgerufen werden. Und wir werden plötzlich vor Entscheidungen gestellt, wenn wir beeinflusst werden. Nehmen wir einfach dieses kleine Beispiel mit dem iPhone oder mit dem Handy. Wir haben eins und das dient uns. Aber da kommt jemand und ein guter Freund und der hat das Neueste. Die Technik, die entwickelt sich heutzutage sowieso so schnell. Und der hat das Beste. Und die Bedienung ist ja deutlich leichter. Und alles, was es zur Verfügung stellt, ist deutlich klarer. Ja, und irgendwann müssen wir uns dann entscheiden. Es wirkt auf uns, es stellt uns vor eine Entscheidung. Und hier spielt unser Wille mit. Denn der Einfluss appelliert an unseren Willen, bewegt unser Herz und wir stehen plötzlich vor einer Entscheidung. Sollen wir? Sollen wir nicht? Es ist immer so. In Kleinigkeiten und in großen Sachen des Lebens. Immer wenn wir von auswärts beeinflusst werden, werden wir in unserem Willen angeregt und wir stehen dann vor einer Entscheidung, wie und was wir zu tun zu machen haben. Also wird durch die Beeinflussung unser Wille und unsere Einstellung manipuliert, verändert. Unsere bisherige Stellung wird in Frage gestellt, unsere bisherige Denkweise wird durchkreuzt und vor unseren Augen, vor unseren Wünschen stellt sich etwas ganz anderes. Und wisst ihr, darum ist es eine Macht. Es ist nicht nur eine Eigenschaft, mit der der Teufel oder die der Teufel gebraucht. Es ist eine Macht, die ausgeübt wird. Und durch diese Macht oder mit dieser Macht möchte er die Kinder Gottes auch überschatten. Und uns unter diese verschiedensten Einflüsse von auswärts stellen, damit wir auch mitgerissen werden. Wie oft sehen wir das an verschiedensten Entscheidungen unseres Lebens, dass wir da oder hier in dieser oder in jener Lage des Lebens einfach beeinflusst worden sind. Und wir haben uns für diese Sache entschieden und gekauft und im Späteren sind wir in manchen Fällen sogar gar nicht glücklich damit. Aber das war ein Einfluss, der auf uns eingeübt worden ist. Und so ist es in allem. Die Kinder lernen oder werden durch das Leben ihrer Eltern beeinflusst. Fällt mir gerade ein, da spielen einmal ein paar Kinder im Hof bei jemand in der Familie. Und der Vater geht dann in den Keller und gerade beim Fenster und dann hört er, wie ein Junge sagt. Die spielen irgendwelches Spiel und der eine Junge sagt dann, wenn ich heute nach Hause komme, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, dann werde ich schimpfen. Und wenn du als meine Frau nicht hören wirst, dann werde ich dich schlagen. Und das Mädchen sagt, aber das wird doch weh tun. Dann sagt er, das ist doch mir egal, meine Mama tut's auch weh. Das Kind ist beeinflusst worden. Genauso wie sein Vater getan hat, so macht er. Ich werde nach Hause kommen und ich werde schimpfen. Und wenn du dann nicht gehorsam bist, dann werde ich dich schlagen. Glaubt er, dass er das irgendwo gelesen hat oder gelernt hat? Nein. Der Einfluss seiner Eltern riss ihn mit. Und er fühlte sich als Mann, wenn er nach Hause kommt, das zu tun, was sein Papa tut. Die Kinder werden durch den Wandel der Eltern beeinflusst. Hier beginnt der Einfluss zu wirken. Ein anderes Beispiel da. Gibt es einen gottesfürchtigen jungen Mann, der sich aufrichtig bekehrt hat und Gott dient. Und nun ist die Zeit da, wo er sein Studium beginnt. Er zieht von zu Hause weg, einige hunderte von Kilometern, sucht sich eine Wohnung, die er mit jemand teilt, also eine Wohngemeinschaft. Und es passiert ihm so, dass er mit einem anderen jungen Mann zusammenkommt, der sehr einflussreich ist. Der es schafft, die Schönheiten dieser Welt ihm so vor die Augen zu stellen. Manche sind ja so gesprächig und offen und können das wirklich leicht in ihrer Jugendzeit überzeugend auf andere einwirken. Ja, genau, das ist ja unser Thema, diesen Einfluss sehr leicht auszuüben. Und was passiert? Es dauert nicht ein halbes Jahr. Und dieser junge Mann kommt nicht mehr zum Gottesdienst. Der dient nicht mehr Gott. Und er widmet sich der Welt. Sieh, das ist die Macht dieses bösen Einflusses, die durch andere auf uns eingewirkt hat. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die verschiedensten Faktoren der Einflüsse. Also die Einflussfaktoren. Die Einflussfaktoren mögen verschieden sein, aber sie appellieren und wirken immer grundsätzlich an unser Herz und Wille. Das haben wir schon gelernt. Lasst uns das vielleicht an ein paar Beispielen erkennen. Wir denken doch vielleicht in diesem Zusammenhang an Adam und Eva. Der Teufel oder die Schlange oder also der Teufel, als er sie verführt hat, er nahm nicht einen Apfel vom Baum oder diese Frucht, es geht ja nicht um den Apfel, sondern um die Frucht. Er nahm nicht diese Frucht und gab sie in die Hand und sagt, nimm und ess. Das ist nicht seine Vorgehensweise. Der Teufel bringt nicht die Sünde in dein Leben hinein. Aber was er machte, er zeigte, er wies sie darauf hin. Sie. Was machte sie? Sie schaute drauf und dann steht es, und was das war schön anzusehen. Und in diesem Moment, als sie sieht und schaut auf die Frucht dieses Baumes, beeinflusst er sie durch das Gespräch und sagt, sollte Gott gesagt haben? Stellt das Ganze in Frage, kehrt das Ganze vollkommen um und bringt sie in Verzweiflung. Also, er stellt das, was er ihr zeigt, harmlos vor ihren Augen. Wisst ihr, genau das wollte er erzielen. Er wollte sie beeinflussen, diese Frucht von diesem Baum zu essen. Er stellte sie ihr vor, er manipulierte ihr Herz, veränderte ihre Einstellung. Sie wusste ja ganz genau, sie hatte eine feste Stellung eingenommen in dieser Hinsicht und wusste, Gott hat gesagt, du sollst nicht essen. Aber er appellierte an ihr Herz, an ihren freien Willen, den sie hatte, und stellte ihr dieses in ein falsches Licht durch das Einwirken seiner Aussagen. Und als sie wirklich hinschaute in diesem Moment, harmonierte es, das, was sie sah und das, was er sagte. Das ist der Einfluss. Ein ganz schönes Beispiel. So arbeitet der Teufel bis heute. Er stellt es dir manchmal vor Augen, er verschönert es dir und wirkt auf dich so langsam ein. Dadurch, was er dir zu sagen hat. Bis du deine Stellung verlässt, an dieser Entscheidung dich veränderst und einwilligst. Und dann hat er dich. Dann hat er dich beeinflusst. Ein anderes Beispiel ist ja die Versuchung Jesu. Lass uns das vielleicht kurz nachschlagen. In Matthäus Evangelium. Kapitel 4. Und wir lesen hier diese zwei Verse 8 und 9. Matthäus 4, 8 und 9. Wiederum führte ihm der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Wiederholt sich nicht wieder das Glitzegleiche, was bei Adam und Eva der Fall war? Er zeigt es ihm und redet ein. Er stellt ihm das Ganze vor die Augen und in diesem Moment redet er auf ihm ein und sagt, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Sieh, in dieser Hinsicht entdecken wir die Arbeit oder die Macht seiner Arbeit. Die ist grundsätzlich so ausgerichtet, dir etwas vor die Augen zu stellen, dir etwas zu zeigen, dich auf etwas aufmerksam zu machen und dann auf dich einreden, den Wunsch zu erwecken, ich möchte, ich will, ich kann, um deinen Willen zu gewinnen. Jesus konnte widerstehen, Eva nicht. Und das zeigt uns, Gott sei Dank, es gibt die Möglichkeit, dem bösen Einfluss zu überwinden, zu besiegen. Aber darauf kommen wir noch zum Schluss. Was wir jetzt im Weiteren betrachten wollen, sind zwei verschiedene Punkte. Einmal der positive, gute Einfluss und später auch dann den negativen Einfluss. Aber wir beginnen mal mit dem ersten und wollen uns dem positiven Einfluss widmen. Unter Punkt 1 gibt es einen anderen Punkt 1. Und hier heißt es, wir können positiv beeinflusst werden und im späteren, wie wir positiv beeinflussen können. Also das Leben mancher Menschen in der Bibel wirft einen sehr positiven Einfluss auf uns. Wir lesen schon im Alten Testament davon. Aber lasst uns mal vielleicht so ein paar Personen der Bibel nennen, die euch besonders durch ihren guten Einfluss auf ihre Umgebung, auf den Mitmenschen, auf Könige oder sonst jemand in der Bibel uns gezeigt werden oder bis auf uns. Wer fällt euch da ein? Daniel, Josef, Josua, David, Jesus. Noch? Samuel, richtig. Die Apostel, alle? Paulus persönlich, richtig. Esther, Nehemia. Also ich denke, wir können so die Bibel durchgehen und viele, viele Namen aufrufen, die durch ihr Leben sehr positiv auf uns, bis auf uns wirken. Und wenn wir diese alttestamentlichen Geschehnisse, Geschichten und diese ganze Zusammenhänge betrachten, wirft es bis auf die heutige Zeit, bis auf uns, diesen positiven, guten Einfluss, dieses Beispielhafte, was auf uns einwirkt. Ich denke da an Mose, an seine Hingabe an Gott, als er seinen Sohn Gott hingeben sollte. Ich denke an, wie ihr schon genannt habt, an viele Männer Gottes, die durch ihr Leben so wirkten, dass andere es erkennen müssten. Du bist ein Mann Gottes. Selbst nimmt diese Beispiele von den drei Männern im Feuerofen oder von Daniel. Der König musste feststellen, wer dem Gott des Daniels nicht dient, der ist verdammt. Diesen Einfluss, den diese Männer ausgeübt haben, da veränderte sich die Gesinnung, ja, wie wir es betrachtet haben, die Stellung des Königs vollkommen. Er wurde von seinem Leben so beeinflusst, dass er sagte, die Götter, nichts. Gott des Daniels. Darf ich euch ein kleines Beispiel vorlesen? Dann, wenn ich es mit meinen eigenen Worten sage, wird es vielleicht nicht so interessant sein. Ich habe es vor kurzem gelesen und habe es mir einfach rauskopiert. Und das heißt, der alte Jim. Dem Pastor einer Gemeinde in Kenia fiel ein älterer, ärmlich wirkender Mann auf, der jeden Mittag um 12 Uhr in die Kirche kam und schon nach einer kurzen Zeit wieder verließ. Eines Tages wartete der Pastor auf den Mann und fragte ihn, was er denn in der Kirche einfach so tue. Der Alte erwiderte dann, ich gehe hinein, um zu beten. Auf die verwunderte Feststellung, aber du bist doch niemals lang genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, erklärte der alte Mann. Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei, stelle mich hin und sage, Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute und er hört mich. Nach einer kurzen Zeit kam der alte Jim mit einer Verletzung seines Beines in ein Krankenhaus. Die Schwestern stellten fest, dass er auf andere Personen und Patienten einen heilsamen Einfluss ausübte. Die Nörgler wurden zufrieden, die Ängstlichen gewannen neue Zuversicht, die Traurigen wurden fröhlich und es wurde viel gelacht in Jims Zimmer. Jim, sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, die anderen Männer und die Patienten sagen, dass du diese Veränderung selbst herbeiführst. Du bist immer irgendwie glücklich. Ja, Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich immer so fröhlich bin. Das kommt durch meinen Besucher. Die Schwester hatte eigentlich bei Jim noch nie Besuch gesehen, denn er hatte keine Verwandtschaft und auch keine nähere Freunde hier. Dein Besucher, fragte sie, wann kommt er denn der? Jeden Tag. Um 12 Uhr mittags, antwortete Jim. Er kommt herein, stellt sich am Fußende meines Bettes und sagt:
Jim, hier ist Jesus. Wisst ihr, dieser schöne Einfluss, der von uns ausgeübt werden kann, wenn wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind. Die Umgebung wird sich verändern durch den Einfluss, der von uns ausgehen kann. Dieser positive, gute Einfluss,
auch von vielen Menschen des Neuen Testaments ging ein sehr positiver, guter Einfluss aus. Die übten diesen Einfluss durch ihr Leben auf ihre Umgebung aus. Wir nannten schon einige Personen, die Apostel oder selbst Jesus. Wie wirkte sein Einfluss auf die Menschen? Massen folgten ihm nach und Menschen beugten sich unter seine gewaltigen Reden und sie mussten feststellen, es hat noch nie ein Mensch so geredet wie du. Dieser Einfluss, die trieb sie hinaus, ihm zuzuhören und mit ihm wandeln zu wollen. Das war dieser positive Eindruck oder Einfluss, der von ihm einfach ausging. Ich denke, dass sich Menschen in seiner Gegenwart einfach wohlfühlten. Sie konnten dieses wunderbare, leichte, ruhige, zufriedene Wesen in ihm feststellen. Und den Einfluss, der von ihm ausging, der konnte positiv sich auf ihr Leben einwirken. Wir lesen aber auch von den Aposteln, welch ein gewaltiger Einfluss ging von diesen Menschen aus. Von Petrus lesen wir Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, Vers 14 und 15. Es wurden aber immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Weiber. Also, dass sie die Kranken auf ihren Gassen heraustrugen und legten sie auf Betten und Bahren, auf das, wenn Petrus käme, sein Schatten ihre etliche überschattete. Welch ein Einfluss übte dieser Mann Gottes auf die Umgebung aus? Die Menschen erwarteten, auch wenn Petrus nur vorbeikommt und sein Schatten auf den Kranken fällt, da wird er gesund. Das waren Menschen, von denen wir bis heute einen positiven Eindruck und Einfluss ablesen können. Das waren und sind Menschen, die bis heute auf uns durch ihr Leben einwirken. Wenn wir das Leben des Paulus betrachten, diese Hingabe des Mannes Gottes an Gott. Denn mein Leben ist Christus. Für ihn war das Leben in Christus das alles. Und weil er so Gott hingegeben war, deswegen konnte von ihm dieser positive, gute Einfluss ausgehen. Aber auch von uns wird dieser positive Einfluss erwartet. Und Gott wünscht, dass wir positiv auf andere einwirken, dass der Einfluss unseres Lebens andere zu Christus weist. Ja, er wünscht sogar und lehrt uns, dass unser Leben eine positive Auswirkung auf andere haben soll. Lasst uns vielleicht einfach mal zwei Bibelstellen aufschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 16. 2. Korinther, Kapitel 2, 14 bis 16. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind Gott ein Geruch, ein guter Geruch Christi, unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Sieh, unser Leben sollte diesen süßen, wohlgefälligen Geruch auf andere ausüben. Dass andere sich in unserer Gegenwart positiv beeinflusst fühlen, zum Guten hingezogen. Und diesen guten Einfluss, diesen guten Geruch können wir nur dann ausüben, wenn unser Herz damit erfüllt ist. Denn Jesus sagt, wer das Herz voll ist, das geht im Munde über. Und das ist gewiss so. Wir werden reden, wir werden uns so verhalten, wir werden tun, handeln und machen, wie unser Herz beeinflusst ist, wessen wir voll sind. So wird der Einfluss von uns ausgehen. Oder 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 lesen wir hier noch. Ihr seid unser Brief in unseren Herzen geschrieben, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen, denn ihr offenbar geworden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet und geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens. Und Paulus möchte hier den Korinthern klar machen, ihr seid dieser Brief Christi, dieser wohlgefällige Brief, der von anderen gelesen wird, in dem sie lesen können die Gerechtigkeit, die Liebe, die Zuneigung Gottes, den Wunsch und den Willen Gottes in uns Menschen. Und wisst ihr, wir sind dieser offene Brief, der von den Menschen in unserer Umgebung gelesen wird. Und darum ist es so wichtig, darauf zu achten, mit welchen Dingen unser Herz gefüllt ist, damit dieser süße Geruch, diese Schrift, die in unser Herz eingraviert ist, eine positive sein möchte und diesen guten Einfluss auf andere ausüben möchte. So, und an dieser Stelle kommen wir dann auf den zweiten eigentlichen Gedanken, der negative oder der böse Einfluss. Unter 2.1 können wir sagen, dass wir selbst durch unser Leben einen schlechten Einfluss ausüben können. Aber wodurch? Was meint ihr? Wodurch kann unser Leben als Christ oder in der Stellung, die wir heute einnehmen, negativ, schlecht auf andere Auswirkungen haben? Durch was? Durch Widersprüchlichkeiten in unserem Leben, richtig? Noch? Bitte? Durch Heuchelei. Richtig, durch ein Leben nicht entsprechend unserer Berufung. Und wenn wir das, vielleicht geht es einem oder dem anderen, oder auch mir persönlich ist es schon im Leben so gegangen, an das mich andere darauf hingewiesen haben. Pass auf, entspricht es deinem christlichen Glauben? Da stehen wir manchmal so richtig entdeckt und bloß da. Wir sehen das ein und Gott sei Dank bewirkt das in uns diese Reue und diese gewisse Entmutigung. Herr, ich habe hier nicht so gehandelt. Das, was ich getan habe, das, was ich gesagt habe oder meine
Vorgehensweise war nicht korrekt. Ich habe mich bloßgestellt und damit auch dich in Verruf gebracht. Aber genau das sind die Dinge. Vielleicht fällt noch jemandem was ein. Lieblosigkeit als gläubiger Mensch. Ja, noch was? Genau, ich denke, dass es eines der wesentlichen Probleme unserer Zeit ist. Dieses, darf ich das so nennen, vielleicht Quatsch. Und besonders über jemand, also das müssen nicht gläubige Menschen sein, aber einfach mit unseren Kollegen, Mitschülern in der Arbeit, in Abwesenheit anderer schlecht reden über diese Person. Wirft das nicht einen negativen Einfluss von uns? Oder beeinflussen wir andere dadurch nicht negativ? Fällt durch diese Handlungen nicht ein schlechter Einfluss auf andere von unserem Leben? Was meint ihr noch? Undankbarkeit, richtig. Wie oft hören wir dieses Klagen und Murren über viele Zustände und Umstände, die uns so umgeben. Und das wirkt auf uns ein, oder schlimmer noch, wenn es von uns kommt und auf andere einwirkt. Ja, so können wir eigentlich fortfahren. Es gibt noch viele Dinge, aber lasst uns vielleicht auf den zweiten wesentlicheren Gedanken oder den eigentlichen Gedanken drauf eingehen. Ein negativer, schlechter Einfluss kann uns mitnehmen. Also im ersten Punkt, wir können negativ, schlecht beeinflussen. Und der zweite Punkt, 2.2, der schlechte, negative Einfluss nimmt uns mit. Und das ist diese Macht, die wir am Anfang schon gesehen haben, des Einflusses auf uns. Besonders wir Christen mit diesen guten moralischen und geistlichen Absichten werden hier ins Auge gefasst vom Teufel. Weißt du, einen, der sowieso schlechte Worte gebraucht, der flucht, der mittrinkt, der mitraucht, der sich dieser Zuchtlosigkeit ergibt, da braucht er nicht viel wirken. Aber auf jemanden, der das nicht tut, genau da ist sein Arbeitsfeld. Das ist der Dorn und an den macht er sich zu arbeiten. Und da wendet er seine Macht an, um uns zu beeinflussen und um uns dahin zu bringen, wie wir es am Anfang gesehen haben, unseren gesunden Standpunkt zu verlassen und einen anderen in unserem Leben einzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr schon hier mal erzählt habe. Eine kleine Begebenheit von unseren Kindern. Wir haben im Dachgeschoss oben ein großes Zimmer eingerichtet und das ist ihr Spielzimmer. Ihre ganze Spielsachen und alles, was sie so haben, ist dort in ihrem Spielzimmer und da kommen auch oft ihre Freunde, also von meiner Tochter oder auch von meinem Sohn, und die haben dort ihre Sachen und die bauen sich dort auf und spielen. Aber wie es so ist, kommen die Freunde und ich und meine Frau waren ein Stock tiefer. Die Tür war offen und die spielen da und es kommt einer dann so dazu und ich lasse ihn rein und sage, geh nach oben, die sind da oben. Kannst du mitspielen? Und dieser Junge kommt dann nach oben und in das Zimmer, wo schon sowieso ein paar Kinder spielen, und der gesellt sich dazu und dann beginnt er. Wow! Das ist cool! Darf ich das so hier sagen, wie die jungen Kinder oder Jugendliche heute sagen? Oh, und das ist cool! Oh, und du hast auch noch das! Und so geht's weiter. Und dann hören wir mein Sohn, der war damals 7, dann sagt er zu dem, weißt du was, bei uns zu Hause werden diese Worte nicht gebraucht. Du kannst sie bei dir zu Hause sagen, aber nicht bei uns. Ich glaube, meine Frau musste sich erstmal so setzen. Wir haben ihm dazu nicht angehalten, dass er auf seine Freunde so einwirkt. Aber von sich aus verstand er, dass es die gesunde Entwicklung ist. Bei uns zu Hause werden diese Worte nicht gebraucht. Ach, ich wünschte mir als sein Vater, dass ich in meinem Leben diese Stellung einnehmen könnte. In meinem Haus und bei mir soll das im Haus nicht vorzufinden sein. Ich wünschte es für uns alle, dass diese gesunde Einstellung in unserem Leben sich so verwirklichen könnte. In meinem Leben, in meinem Heim, in meinem Zimmer, in meinem Auto, in meinem PC, in meinem iPhone wird das nicht gebraucht. Es mag wohl vorhanden sein und dagegen werden wir nichts tun können, wir werden es nicht ausräumen können, aber nicht in meinem Leben. Das sollte unsere Stellung gegen diesen bösen Einfluss sein. Diese gesunde Einstellung. Vor einiger Zeit bekamen wir im Betrieb so eine Broschüre. Ich legte sie einfach erstmals überhaupt zur Seite. Also der Chef kam und gab uns dann zu viert so diese Broschüre und okay, wir sprachen und ich habe gar nicht drauf geachtet. Und jetzt kurz davor, bevor ich mich da angefangen habe, so ein bisschen vorzubereiten, fiel mir diese Broschüre auf und ich lese: Verhaltensweisen des Personals bei Audi. Ich blätterte durch. Es steht über alles, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich in einer Fremdfirma bin, wenn ich beim Lieferant bin, wenn ich in anderem Audi bin, wenn ich als Privatperson bin. Es steht alles beschrieben, wie ich mich als Audi-Mitarbeiter zu verhalten habe, damit ich das Image der Firma nicht in den Verruf bringe. Stellt euch vor, der Betrieb sorgt dafür, dass die Arbeiter informiert werden, wie der Betrieb es wünscht, dass wir uns verhalten. Damit unser Verhalten nicht für jemand ein Anstoß sein soll. Ihr Lieben, wie viel mehr wünscht Gott von uns seinen Kindern? Welche Verhaltensweisen sollten wir vorweisen haben? Ja, dieser böse Einfluss. Lasst uns mal vielleicht so panoramamäßig bisschen einfach ein paar Dinge betrachten, die auf unser einwirken. Ich sagte schon zum Anfang, wir bekommen einfach eine Werbung ins Haus. Und wir haben Zeit und setzen uns im Wohnzimmer auf den Sofa und blättern durch die Zeitschrift und die ist meistens dann am Samstag oder Sonntag so dick. Und dann sind Werbungen drin. Und dann plötzlich fallen uns Sachen ein. Das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Und wenn die Werbung nicht im Haus wäre, dann hätten wir wahrscheinlich das gar nicht gebraucht. Oder wie ist das? Aber plötzlich brauchen wir die Dinge. Sieh, das ist der Einfluss. Wir werden von dem angesprochen. Es wird uns vor Augen gestellt und mit bestimmten Beschreibungen, bestimmten Anreizen angeboten, wenn es dann durchgekreuzt ist und groß geschrieben und dann der kleine Preis unten. 299. Aber weißt du, wir könnten auch ohne 299 auskommen irgendwie. Aber das ist der Anreiz. Wenn es tatsächlich ohne durchkreuztem Preis geschrieben wäre, hätte uns vielleicht der Anreiz gar nicht gepackt. Aber wenn wir lesen 500 und dann doch 300 Euro gespart. Und wisst ihr, was wichtig ist? Wahrscheinlich hat noch nie eine Werbung diese Aufschrift gehabt. Du gibst so viel Geld aus. Immer nur sie sparen und dann ist die Summe, ne? Stimmt's?
Steht doch nicht, sie geben aus 300 Euro, immer noch 299. Nein, aber steht, sie sparen von der bis der Summe sparen sie. Und die zeigen dir ganz schön auf, wie viel du zu sparen hast, aber nicht, wie viel du auszugeben hast. Das ist der Einfluss. So ist es in unserem Leben auch im geistlichen Sinn. Der Teufel stellt dir die Sachen zur Verfügung, wo du etwas Positives siehst. Vielleicht etwas, wo dir gerade so unter der Hand fällt, wo dich anreizt, wo dir auf dich einwirken kann. Das möchte er dir zur Verfügung stellen und dir vor die Augen führen. Aber das Negative, was sich dahinter verbirgt, wie viel du abgeben musst von deinen guten Werten des Lebens, auf was du verzichten musst, wie lange du wieder aufsparen musst, um auf die Werte deines Lebens zu kommen, die du einfach so verschenkt hast, das zeigt er dir gar nicht. Er zeigt dir nur diese Differenz zwischen dem und dem. Wie betrügerisch wirkt der Einfluss. Wirke nicht auch so genau die Werbungen in unseren PCs und Computern und so weiter. Wie wirkt auf die jungen Menschen die Technik, die Entwicklung der Technik ein? Das Ding, das funktioniert noch lange und gut, aber wie gesagt, das geht vorwärts und wir brauchen es auch. Und lasst uns mal so die Statistiken durchleben, der Verschuldungen der jungen Menschen. Wir sind nicht mal 16, aber haben Schulden. Wann wollen die dir überhaupt ausgeben oder zurückzahlen? Aber was? Das andere ist doch das Wesentliche, was wir sehen wollen. Was bewirkte diese Verschuldung im Leben dieses jungen Mannes? Das war doch dieser Einfluss, der ihm dazu brachte, das Geld einfach so abzugeben. Und irgendwie bekommt man so das Gefühl, mein Bruder ist Busfahrer und der erzählt öfter solche Geschichten, weil er oft mit Menschen oder Menschen in der Stadt sieht, die dann hastig umherlaufen und nach Dingen suchen, die sie erwerben wollen. Und dann sagt er, man bekommt so das Gefühl, in den heutigen Jugendlichen, die haben nur 5 Euro in der Tasche, aber sind bereit, 10 auszugeben. Und irgendwie schwindet dieses Wertgefühl in den Menschen durch die Beeinflussung. Der Einfluss ist größer als die Erkenntnis, was ich damit tue. Wir laufen öfters, oder früher, wo die Kinder noch kleiner waren, sind wir öfters mal spazieren gelaufen, so eine Runde durch unser Städtchen. Und da in der Nähe von uns auf der Hauptstraße gab's oder gibt's immer noch diesen Spielwarenladen. Und die wissen schon, wenn wir diese Runde gehen, dann laufen die voraus und stehen schon am Fenster, meistens dann abends, der Laden ist schon sowieso zu. Aber die stehen dann am Fenster und dann kommen wir langsam ran und dann sagen sie, Papa, aber ich will das und Mama, kannst du mir das kaufen und dieses will ich auch noch und diese Puppe und das. Und dann sage ich einmal so, einfach so zu denen, ja. Und wo soll ich das ganze Geld hernehmen? Und dann guckt die Kleine auf mich auf und sagt, nein, der Sparkasse. Also einfacher geht's nicht. Ne? Und so ist das, so bekommt man das Gefühl, das Denken, das Wertgefühl fehlt. Das schwindet. Der Mensch lebt nicht mehr in der Realität. Durch den Einfluss, das ist die Macht, die Wirkung, die auf ihm einwirkt. Oder es mögen verschiedene äußere Dinge sein, Kleidung unserer Mitarbeiter, Kollegen, Mitschüler. Sie kleiden sich und reizen damit uns auch mit an. Wir hörten es gestern, wie der Teufel arbeitet, dass er immer auf den Mensch versucht, von außen einzuwirken, durch diesen Weltgeist.
Und man versucht dann auszugeben und auch so zu werden wie sie. Verschuldungen, und dann kommen diese Menschen in Bedrängnissen, und dann gibt's Diebstähle, und die werden kriminell, kommen dann in der Liste der Polizei, und stellt euch vor, es entsteht ein Vergehen, ein Mord oder sonst irgendwas, kleineres Vergehen, ein Diebstahl in der Stadt, und da wird ein Auto aufgebrochen oder ein Haus angezündet. Und jedes Mal, wenn die Polizei das prüft, stolpert sie über den Namen dieses jungen Menschen. Der ist kriminell. Was brachte ihn auf diese Liste? War es nicht der Einfluss, der ihn mitriss? Oder die äußere Aufmachung. Diese modernes Aussehen, diese Wirkung auf uns, unsere Mitschüler, durch die Haare, durch die äußere Erscheinungsform. Und man hat wieder so das Gefühl, je schlimmer der Mensch aussieht, desto angesehener ist er in den Augen anderer. Und je frecher er sich verhält und je unangemessener seine Werte des Lebens, desto werter wird er in den Augen und Verhältnissen anderer Menschen, seiner Mitschüler. Und er wird so regelrecht getragen als Vorbild, als Held. Der wagt sich aber was nicht. Deswegen. So, und dieser Einfluss, der wird auf uns ausgeübt. Und der Teufel stellt es genauso wie Adam und Eva vor Augen und sagt, sieh, und arbeitet an uns. Möchtest du nicht auch so werden? Möchtest du nicht auch das besitzen? Wünschst du nicht auch so einflussreich zu sein? Brauchst du vielleicht auch diese Form deines Aussehens? Und so weiter. Oder auch in diesem losem Wesen dieser Zeit. Die Jugendlichen sind kaum 14. Also bei uns in der Nähe ist, das sind vielleicht 300 Meter entfernt, ist ein Park. Und da sind öfters auch Jugendliche. Und wenn wir dann mal spazieren oder so, sehen wir, wie die miteinander umgehen. Und was die tun und ihre Verhaltensweisen, ne? Weil da sehen sie doch nicht andere Leute so stark, nur beim Vorbeigehen oder so. Und wenn du den anschaust, denkst du, naja, weiß nicht, ob er 14 ist. Aber die Dinge, die du von denen siehst, da musst du dich an den Kopf fassen. Und das Wichtige ist, das geht ja an uns nicht vorbei, an euch. Diese Dinge wirken auf euch ein. Und darum ist es wichtig, dass wir es rechtzeitig in unserem Leben gelernt haben, dagegen Stellung zu nehmen. Und das ist der Einfluss, der uns auch mitnehmen möchte. Das ist diese Macht dieses bösen Einflusses. Es mögen viele andere Dinge in unserem Leben sein. Bei dem einen sind es irgendwelche Hobbys oder auch ein Auto, ein Motorrad, dessen er sich dann so richtig widmet und das für ihn alles bedeutet. Ja, bei dem anderen sind es vielleicht Freunde, die auf ihm so stark einwirken, die ihn mitnehmen und dazu auch bringen, ja, was ist schon mal, wenn du mit uns mal ins Kino gehst oder ins Disco oder dort oder jenes oder dieses. Was ist schon da? Was ist verkehrt, wenn du einen Film im Kino ansiehst? Ist es vielleicht für dich besser, wenn du dich zu Hause am PC setzt und einen Film ansiehst? Was ist schlimmer? Wisst ihr, dass du überhaupt mit einem Film in Berührung kommst? Das steht gar nicht zur Debatte.
Was wichtig ist, dass sie dir diese Differenz zeigen, wie wir jetzt gerade betrachtet haben. Was ist schlimmer, das oder das? Aber dass beides schlimm genug ist, das sprechen sie gar nicht an. Und dieser Einfluss, der verbreitet sich in unseren Reihen. Und der Teufel versucht euch mitholen, mitnehmen, mit einbeziehen. Ach, da gibt es so vieles, was wir noch nennen können. Zeithalber müssen wir es langsam zum Ende bringen. Einen Punkt noch, einen wesentlichen Punkt. Es wäre schlecht, hier abzubrechen und sagen, so ist es. Nein, wir haben eine höhere Macht, der wir uns anvertrauen dürfen, die imstande ist, all diese Einflüsse von uns fernzuhalten. In meiner Jugendzeit, als ich vielleicht so 20 war, war ich mit einem Junge sehr gut befreundet und wir lesen zusammen, wir haben die Bibel gelesen, wir haben uns unterhalten, wir haben gebetet, wir hatten so eine innige, schöne, süße Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und über Jahre, über lange Zeit. Und als ich dann verlobt war und mehr oder weniger mich dann um die Angelegenheiten meiner Zukunft kümmern müsste und eine Wohnung anmieten und das und das, und da trennten sich unsere Wege so mehr oder weniger. Und dann waren wir verheiratet und klar haben wir ein wenig bisschen andere Interesse und mehr zusammen. Und dann mit der Zeit, vielleicht nach einem Jahr oder so, sahen wir uns noch kaum, weil er ein wenig weiter von uns weg wohnte. Und nach einer gewissen Zeit hörte ich, dass er in der Welt ist. Es vergingen vielleicht 6, 7 Jahre lang. Und dann passiert es so, dass dieser Junge oder schon Mann leihweise zu uns in der Abteilung kommt. Zu uns, zu mir. Zu mir in der Gruppe, und wir verbringen die Zeit miteinander. Wir haben so vieles miteinander zu besprechen, zu bereden gehabt. Aber er sagte mir, unter Tränen in der Arbeit, sagte er mir, Alex, du kannst dir gar nicht vorstellen, von welchen Dingen ihr bewahrt werdet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch eine Macht, eine Mauer des Segens euch gläubige Menschen umgibt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie diese Welt tickt, wie sie denkt, wie sie handelt, wie sie betrügt, wie alles, was sie tun, ist mehr oder weniger, um sich zu belustigen. Es geht nur noch um mich, um die Werte meines Lebens. Da zählen die christlichen Werte gar nichts. Seid froh, dass ihr von dieser Mauer des Segens von Gott umgeben seid. Zum ersten Mal wurde mir so richtig bewusst, was Gott und die Gemeinschaft mit Gott für uns bedeutet. Der Teufel, er versucht es, er kann uns nicht antasten, der Arge uns tastet nicht an, aber er versucht seine Methoden, seine Art und Weise, gerade durch dieses Mittel des Einflusses auf uns einzuwirken. Hier hat er eine Tür, die zwar er selbst nicht öffnen kann, aber er kann bis an unsere Tür rankommen und klopfen und mahnen und zeigen und vorstellen. Und wisst ihr, wenn wir einen Spalt offen haben und das Ganze mit ansehen, wie geht's weiter? Darum, was ist zu tun? Wie gehen wir in dieser Lage vor? Lasst uns 1. Petrus Kapitel 5 aufschlagen. Ich lese vom 8. Vers einfach den ersten Satz. Seid nüchtern und wachend. Das ist zu tun, nüchtern und wachend zu sein, auf der Hut zu stehen, um davon bewahrt zu sein, aufzupassen. Weiter. Epheser 6. Vers 11 und 13, bis 13. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um des Willen, und das ist das, was wir zu tun haben, ergreife den Harnisch Gottes, auf dass er an dem bösen Tag Widerstand leistet, tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möchte. Es geht in diesem Fall um das Behalten des Feldes. Ein Sieger ist der, der das Feld behalten kann, der von seiner geistlichen Einstellung, von seiner Position nicht verrückt worden ist, wie wir es gesehen haben in der Beschreibung, was der Einfluss ist. Uns von unserer Position, von unserer Lage, von unserer Einstellung abbringen zu wollen. Darum behalte das Feld. Um des Willen zieh den Harnisch Gottes, die Waffenrüstung und stehende Kraft des Herrn. Oder Epheser 6, Vers 18 im gleichen Kapitel. Und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Gebet und wache dazu mit allem Anliegen und Flehen für alle Heiligen. Hier ist die direkte Antwort. Und bete, bitte Gott, dass er dir Kraft gibt, das Feld zu behalten, siegreich bestehen zu können. Philipper 4, Vers 6. Mach dir keine so bange Sorgen oder große Gedanken, sondern sorge nichts. Sondern in allen Dingen lasse deine Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist zu tun. Bitte Gott, dass er dir die Gefahr zeigt. Und das ist ganz wesentlich und wichtig. Bitte Gott, dass er dir die Gefahren zeigt. Und entferne dich von den Gefahren, erkannten Gefahren. Begib dich nie freiwillig, bewusst, in eine Lebenslage, die dir gefährlich erscheinen kann. Das gilt zu tun. Wenn du eine Gefahr erkennst, geh ihr aus dem Weg. Geh nicht freiwillig dort rein. Und sage, ich bin mutig genug. Der Mensch ist zwar mächtig in seiner Kraft, aber der Teufel ist mächtiger. Darum gilt es nur, im Harnisch gerüstet, im Harnisch Gottes ihm entgegenzugehen. Geh nicht auf die Vorschläge der Sünde, des Einflusses, auf die Angebote des Satans ein. Entferne dich von den Lockungen, wo du ganz genau siehst, das ist eine Einladung des Satans. Geh nicht auf die ein. Es wird dir leichter sein, ihr aus dem Weg zu gehen, als wenn du dich damit befasst. Sei entschieden und sage einfach nein. Versuch nicht noch ein wenig, dich damit zu befassen und zu prüfen, ja, aber vielleicht, wie, wann, warum. Wenn du die Gefahr kannst hast, geh ihr aus dem Weg. Entschieden. Das heißt, handle so, wie Paulus zu Timotheus sagt. Fliehe die Lüste der Jugend. Und damit möchte ich auch eigentlich zu Ende kommen. Möge Gott uns auch in dieser Hinsicht segnen. Lasst uns noch zum Abschluss zusammen beten und Veronika betet dann für uns.